Also erstmal vom Beruf her finde ich das super spannend, dass immer was Neues passiert. Das nervt zwar auch manchmal, aber ich merke, ich bin eine ziemliche Pfeife, was so regelmäßige Tätigkeiten angeht. Das wäre mein Tod ist jetzt übertrieben, aber das würde mich nicht glücklich machen, da bin ich überhaupt nicht gut drin. Und insofern, wenn regelmäßig neue Sachen passieren, das finde ich sehr spannend. Und das ist natürlich, sagen wir mal, die DNA der Branche in den letzten Jahren. Ne? Diese Veränderungen, die über Regulierung kommen, die Änderungen, die über die Digitalisierung kommen, die jetzt auch über KI kommen werden. Es passiert immer was und das zu begleiten und vielleicht jetzt über die Tätigkeit im AfW auch irgendwo noch ein wenig auch beeinflussen zu können, das ist super spannend.
Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Tourbus nach Berlin gereist, um mich dort mit keinem Geringeren als Frank Rottenbacher zu treffen. Frank, du bist einmal Vorstand des AfW-Bundesverband. Man kennt ihn auch mit die 34er. Und du bist ebenfalls auch noch Geschäftsführer von Going Public in Berlin. Und da treffen wir uns jetzt und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast.
Ja, herzlich willkommen, lieber Patrick. Schön, dass du da bist.
Ich habe natürlich auch das Freundebuch dabei, wie immer. Und das würde ich jetzt einfach mal aufschlagen und dann gucken wir einfach mal, was das Freundebuch so für Fragen bereithält. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Frank, die erste Frage, die hier immer steht, und das ist gut, du bist keine Dame, deswegen kann ich sie einfach ungeniert stellen. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin jetzt 55.
Und du lebst auch das privat in Berlin?
Genau. Genau, also ich bin seit 1977 hier in Berlin. Ich fühle mich als Berliner, obwohl ich gar nicht richtig geboren bin. Aber ich fühle mich wohl hier, ist eine tolle Stadt.
Wo kommst du ursprünglich her?
Also geboren bin ich in Stuttgart. Und vielleicht bin ich auch deswegen hier für den Einkauf zuständig. Als gebürtiger Schwabe, ja, ist man natürlich immer auch ein wenig geizig oder kostenorientiert. Nein, Spaß beiseite. Mit einem Jahr bin ich dann weggezogen worden nach Hannover. Und von dort aus sind wir dann 1977 nach Berlin gezogen.
Und okay.
Ich bin nach 1990 bin ich dann noch nachgemustert worden hier von der Bundeswehr, weil früher durfte ja die Bundeswehr hier gar keinen Brief hier nach Berlin schreiben. Und im Amtsdeutsch hieß es dann, dass ich in wirtschaftlicher Abhängigkeit meinen Eltern gefolgt bin. Also ich war 7 damals, als wir umgezogen sind.
Ja.
Und da bin ich natürlich gerne mitgekommen.
Ah, okay. Also wirtschaftlich, so.
Ja, die Bundeswehr, dieses Amtsdeutsch ist da sehr präzise.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir war. Als bei mir Musterungsbefehl oder Einrufungs oder wie nennt sich das?
Einrufungsbescheid
kam. Das weiß ich nicht. Aber ich wusste damals schon, dass ich es nicht machen wollte und habe alles dran gesetzt, irgendwie drumherum zu kommen und hatte auch schon eine Zivi-Stelle für mich schon mal vorher geplant. Ja, war es bei dir? Musstest du da noch dienen oder bist du oder nicht?
Nein, also bei mir war es ja so, ich hatte 1990 ja schon meine Ausbildung auch zum Bankkaufmann hinter mir und hatte auch schon die Going Public gegründet und hatte eigentlich so meine Planung schon ziemlich genau. Und dann kam die Musterung und daher, glaube ich, war es für alle Beteiligten besser, dass ich nicht zum Bund gegangen bin, sondern hier die Firma mit aufgebaut habe und konnte mich dann eben über die Selbstständigkeit letztendlich hier von der Wehrdienst noch befreien lassen.
Ah, cool. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Auf den nächsten Seiten kommt ja auch so ein bisschen was über deinen Werdegang, aber wir haben jetzt schon sehr viel erfahren. Also du bist sozusagen ein baden-württembergisch-niedersächsischer Berliner.
Genau, niedersächsischer Berliner, genau.
Das ist gut.
Ja, bunte Mischung.
Ja, sehr bunt. Passt sehr gut nämlich zu der nächsten Frage. Was ist denn nämlich deine Lieblingsfarbe?
Ja, ich bin eigentlich eine ziemliche Pfeife, was so angeht nach Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, Lieblingsmusik.
Die kommen alle noch,
also
die
wenn
Fragen.
Ja. Habe ich auch schon Angst vor. Also ich glaube, wenn ich so in meinen Kleiderschrank gucke, dann ist es doch eher blau. meine Lieblingsfarbe. Passend zu dem blauen Hoodie übrigens, den du, also heute habe ich keine blauen Sachen an, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber heute hast du ja blau an.
Ja, und ich trage eigentlich selten blau, weil meistens ist es bei mir schwarz.
Okay.
Ja, aber heute mal so ein bisschen Farbe mit reinbringen, weißt du?
Genau, also blau.
Ist notiert. Lieblingsessen, hast du auch gerade gesagt. Die graut vor dieser Frage. Hast du eines?
Nein, ich weiß, dass ich super gerne, ich war jetzt im Sommer in Italien und also die italienische Küche kann ich hoch und runter essen. Grundsätzlich immer da, wo ich eigentlich bin. Das finde ich super spannend im Urlaub, da rum zu essen.
Okay.
Sagen wir mal, wenn das dann so, wenn man dann erkennt, was man isst, ja, so Richtung China und so weiter, dann wird es, finde ich, ein bisschen grenzwertig. Aber ansonsten finde ich es ganz toll, hier in Berlin zu wohnen und hier die ganzen Lokalitäten mal durchprobieren zu können. Das ist schon großartig.
Also hauptsächlich dann Currywurst. Stimmt das eigentlich?
36 können wir gerne mal hingehen.
Das machen wir mal. Das machen wir unbedingt. Sehr gerne mal. Stimmt es eigentlich, dass die Currywurst wirklich in Berlin erfunden wurde?
Keine Ahnung. Es gibt ja, glaube ich, einen ziemlichen Wettbewerb. Ne? Hier Berlin, Stuttgarter Platz. Ich glaube, das Ruhrgebiet beansprucht das auch für sich. Keine Ahnung. Also Berlin ist sicherlich eine Hochburg, was Currywurst angeht. Und aber seit einigen Jahren ja auch Döner. Also das ist ja hier das neue Nationalgericht. Und was ich echt erstaunt hat, ist, wenn man im Ausland unterwegs ist, dann gibt es richtige Läden, da steht dann Berlin-Döner dran.
Oh.
Ja, also das ist wirklich schon eine Marke oder ein Markenzeichen der Stadt geworden. Und insofern ist das die Weiterentwicklung vielleicht der Currywurst in Richtung Döner als Markenzeichen der Stadt.
Ja. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Mischung aus beidem.
Boah. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir sitzen ja hier mit der Going Public in Kreuzberg. Insofern haben wir hier genug gute Dönerläden auch um uns herum. Und wie gesagt, Curry 36, eine U-Bahn-Station von hier entfernt. Geheimtipp kann man ja nicht sagen, aber es ist eine Institution hier. Können wir gerne danach hingehen.
Das machen wir. Ja, das machen wir sehr gerne. Ich rede jetzt mal ein bisschen schneller, weil wenn wir so über das Essen sprechen, da kriegt man immer Hunger. Die Frage nach dem Musikinstrument, ob du eins spielst, das lassen wir einfach mal aus. Aber ich habe noch eine Superheldenfrage an dich. Und zwar, wenn du ein Superheld sein könntest, beziehungsweise eine Superheldenkraft haben könntest, welche wäre das?
Also ich bin ehrlich gesagt in diesem Marvel-Universum nie richtig angekommen. Ich bin noch bei Superman hängen geblieben. Viele sehen immer, wobei, was macht der eigentlich heute? In eine Telefonzelle kann der ja gar nicht mehr gehen, um sich umzuziehen. Aber, ansonsten so super Kraft. Weiß nicht, heilen können.
Oh, sehr schön.
Was sonst nicht heilbar ist, das finde ich super, super spannend. Ansonsten, wenn es nicht so pathetisch sein soll, ist vielleicht sowas wie Hyperintelligenz oder sowas, um alles sofort verstehen zu müssen und sich nicht so mühsam durcharbeiten zu müssen durch einige Sachen. Das finde ich spannend.
Okay. Die heilende künstliche Superintelligenz. Das schreibe ich mal auf.
Alles klar.
Okay. Nächste Frage hier drauf. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Oh. Gut. Klar, meine Familie. Ja, glücklich verheiratet, 3 tolle Kinder. Das ist natürlich das absolute Basic. Und ansonsten, glaube ich, gibt's ja so 3 Grundfesten, auf denen man steht. Also einmal das privat glücklich sein, ja, hatte ich eben schon. Das finanziell berufliche, dass das gut funktioniert. Und das dritte Thema ist Gesundheit. Also das ist ja ein Dreiklang. Ich glaube, wenn eine Seite ein bisschen wegkippt, das kann man noch irgendwie verkraften. Alles 3 sollte aber gut sein. Und insofern Familie, Beruf, Freunde.
Dann nehmen wir die Trilogie hier auf. Ich blättere um auf die zweite Seite. Und das ist die Seite, wo Entweder-Oder-Fragen gestellt werden. Ich lese jetzt immer 2 Begriffe vor und du darfst dann spontan aus dem Bauch heraus entscheiden, was dir lieber ist.
Okay.
Strand oder Berge?
Strand.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Gefühls- oder Kopfmensch?
Eher Kopfmensch.
Ja, ich habe gemerkt, du hast ein bisschen nachgedacht. Da ist dann der Kopfmensch. Buch oder Netflix?
Ganz ehrlich, Netflix, ja. Meine Frau ist Lektorin und insofern traue ich mich aber trotzdem hier Netflix zu sagen.
Schokolade oder Obst?
Eher Obst, aber jetzt nicht, dass es falsch verstanden wird, nicht wegen der ganzen Gesundheitskiste. Ich kann mit Schokolade nicht viel anfangen. Ja, hättest du jetzt irgendwie so irgendwas wie Chips oder Salzbrezeln oder Obst gesagt, hätte ich auf jeden Fall das Salzgebäck genommen.
Okay. Nächste Frage. Salzgebäck oder Obst?
Ja, Salzgebäck.
Hast du da irgendein spezielles? Also es gibt ja da von, sagen wir mal, diese Chio-Chips zum Beispiel, da immer nur ungarisch, weil die anderen schmecken nicht. Oder hast du da irgendwelche Favorites?
Also absoluter Favorite, da kommt vielleicht auch der Geburtsort Stuttgart durch, ja, sind so diese Salzbrezeln. Mhm. Ja, das ist, wenn du die hinstellst, sind die quasi sofort weg. Wenn ich einmal angefangen habe, war es das.
Ja. Ist ja wie Salzstangen. Da kann man ja, also man kann die ständig essen und wenn man einmal angefangen hat, du sagst es richtig, dann kann man nicht mehr aufhören. Aber auf Zeit, hast du schon mal sowas auf Zeit gegessen?
Nein.
Wir haben das mal gemacht. Wir haben gewettet, wie viele Salzstangen wir innerhalb von einer Minute essen können.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr die Anzahl, aber jeder hat da irgendwie so ganz groß getönt. Aber der Mund, weil man, wenn man zwischendurch nichts trinken darf, der Mund wird so dermaßen trocken, du kriegst das gar nicht mehr richtig gekaut. So viel Speichelfluss kann man gar nicht haben, dass das dann runtergeht.
Ja. Durftet ihr dann dabei was trinken oder war das verboten?
Eben nicht.
Okay.
Eben nicht. Aber danach, dann war der Mund ganz pappig.
Okay. Nehme ich gerne mal als nächstes Partyspiel mit.
Fußball oder Joggen?
Fußball.
Aktiv oder eher passiv?
Im Moment auf jeden Fall passiv. Mhm. Aber selbst wenn die Frage jetzt nach aktiv gewesen wäre, auf jeden Fall Fußball, weil ich finde, Joggen, beim Sport muss irgendwas passieren, finde ich. Ja. Und wenn ich mich zu sehr auf den Sport konzentriere, dann tue ich mir immer sehr schnell selber leid. Mhm. Und insofern würde ich auch eher hier immer mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren, als irgendwo auf so einen Ergometer zu gehen. Und dann würde ich nach 5 oder 10 Minuten denken, boah, ist das anstrengend. Und das kann ich ja nicht mehr 5 Minuten weiter durchhalten. Und insofern, Fußball ist da ja natürlich bist du viel abgelenkter auch im Kopf.
Hast du früher mal dann aktiv in der Jugend und so gespielt?
Auch wenn es jetzt cool wäre, ja zu sagen, nein, habe ich nicht.
Okay, also war es nicht der Zehner, der die Bälle verteilt hat oder sowas?
Vielleicht wäre ich dann noch eher Torwart geworden, wobei da bin ich zu klein für, aber das wäre nicht so anstrengend gewesen.
Ja. Aber es wäre auch wieder was passiert. Letzte Frage hier. Was ist für dich wichtiger, Theorie oder Praxis?
Also ich weiß gar nicht, ob man das mit oder verknüpfen kann. Also letztlich muss man sich ja immer Gedanken machen über das, was man tut und wie man es tut. Und natürlich ist, also der Engländer sagt ja, the proof of the pudding is the eating. Ja, also insofern, es muss natürlich dann in der Praxis am Ende funktionieren. Aber ohne Theorie geht's auch nicht. Also Theorie und Praxis, wenn ich da in deine Regie hier reingrätschen darf.
Ja, du, dann streich das oder durch und schreib einfach ein und hin.
Finde ich gut.
So, und Zeichen jetzt ein bisschen missglückt, aber man kann es erkennen. Gut, dann blättere ich mal um auf die nächste Seite und da kommen wir nochmal so ein ganz kleines bisschen zurück in deine Kindheit. Du hast ja erzählt, in Stuttgart geboren, dann nach Hannover und dann mal dann so ein bisschen nach rechts rüber nach Berlin. In welcher Schule warst du? Also den Namen muss ich jetzt nicht sagen, aber
Ja, ich war erstmal hier in der Grundschule und dann bin ich hier in Berlin auf ein Gymnasium gegangen.
Okay. Und kannst du dich da noch erinnern, was deine Lieblingsfächer in der Schule gewesen sind?
Sagen wir es mal so, ich war auf einem humanistischen Gymnasium und dann habe ich gleich mit Latein angefangen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Latein nicht mein Lieblingsfach war. Also Lieblingsfächer Sport und Erdkunde, würde ich sagen. Weil also, Sport dann eben nach der Schule meine Sportkarriere ziemlich eingebrochen ist, aber während der Schulzeit fand ich Sport gut. Und Physik fand ich auch ganz spannend. Da war bloß immer das Problem, um Physik gut zu können, musste auch in Mathe gut sein. Und ich fand die Experimente sehr spannend. Wenn der Mathe-Part kam, musste ich kämpfen.
Okay, also wenn es raucht und zischt, alles gut. Aber warum? Muss nicht sein.
Nein, Physik fand ich spannender, ja.
Wobei Rauchen und Zischen ist ja eher Chemie, ne?
Das ist Chemie, ja, genau. Ja. Also Physik hat Otto ja erklärt mit der Schräge, ne? Je länger das sitzt, desto größer das Bums. Also je länger sowas die Schräge runter ist, desto lauter wird's. Ja? Ich glaube, das war der Impuls, der damit beschrieben wurde, aber das fand ich gut. Das habe ich verstanden.
Okay. Gut. Nach dem Lieblingsfach kommt jetzt nochmal so ein bisschen das, wenn du jetzt sagst, humanistisches Gymnasium, Latein war es gar nicht, deswegen lieber Erdkunde und Sport, was ja total humanistisch ist. Ja. Und du hast es auch gerade schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, du hast nach der Schule dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Wie kam das dazu?
Also, ganz ehrlich, ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen sollte. Und das war ja, ich habe Abitur 1988 gemacht, also noch zu West-Berlin oder DDR-Zeiten. Und da war ja auch der Wehrdienst oder die Wehrpflicht ja auch noch sehr, sehr streng in den alten Ländern. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal eine Banklehre. Ja, das ist was Solides. Und dann habe ich so eine Art zeitliches Äquivalent zu den Kollegen in der BRD, ja, in der Bundesrepublik, die ja den Wehrdienst dann gemacht haben. Und dann schaue ich mal. Mhm. Ja, das war also keine richtig durch Leidenschaft getriebene Entscheidung.
Okay. Aber du hast es dann einfach mal gemacht. Und jetzt hattest du ebenfalls noch erzählt, dass nach der Bankausbildung und als sie dich dann einziehen wollten, warst du bereits selbstständig mit Going Public. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was Going Public ist. Und wie du auf diese Idee gekommen bist.
Dann würde ich gerne mit der Idee anfangen.
Und okay, zwar, dann mach's rum.
Ich habe 88 bis 90 gelernt und bis Sommer 90. Und dann kam ja bekanntlich die Wende. Und dann wurde ich gefragt, nachdem ich ausgelernt hatte, ob ich in Cottbus damals eine Filiale mit aufbauen möchte, gerade ausgelernt. Und das war natürlich super spannend. Ja, es gab kein Telefon, es gab keine richtige Online-Verbindung. Und ich hatte eine Chefin, die nur gesagt hat, Herr Rottenbacher, machen Sie, was Sie wollen, aber machen Sie es gut. Und das ist für eine Bank eine sehr seltene Aussage, auch schon damals. Ja.
Ja.
Und insofern war das eine total spannende Zeit. Und hat damals auch schon eben gemerkt, okay, das Wissen rund um Bankthemen ist natürlich in den neuen Ländern nicht so groß gewesen. Und dann hatte ich die Idee mit zwei, mit denen ich damals auch in die Banklehre zusammen gemacht habe, dem Ronald Perschke und Wolfgang Kuckertz, lass uns doch jetzt irgendwo eine Unternehmung gründen, ja, die hier das Wissen, was wir gerade gelernt hatten, ja, als frische, ausgelernte Bankkaufleute, dass wir das irgendwo in die neuen Länder tragen. Und es war klar, dass ich dann auch studieren wollte. Und dann haben wir quasi zu Beginn des Studiums gesagt, okay, wir gründen die Going Public. Und damals ging es erstmal darum, eben Bankwissen zu transportieren. Und jetzt sind wir quasi 34, 35 Jahre später und ich bin in einer total glücklichen Lage, mit den beiden immer noch hier zusammenzuarbeiten. Und der vierte, den wir damals mit an Bord genommen hatten, das war ein Freund von Ronald Perschke. Der Daniel Ziska ist auch immer noch unser Aufsichtsratsvorsitzender und wir sind halt immer noch in diesem Viererteam, was sich 1990 zusammengesetzt hat bei mir in der Wohnung auf dem Sofa und überlegt hat, das machen wir jetzt. Sind wir immer noch zusammen und sind dann die ersten Jahre, waren wir sehr auf Banken fixiert, so seit der Jahrtausendwende, sind wir dann auch über einen Pool, den es damals gab, den es gar nicht mehr gibt, Finanzplan. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt.
Sagt mir jetzt auch nichts mehr, nein.
Frankfurt. Sind wir auch in den Vermittlermarkt gekommen und sind heute, machen wir Personalentwicklung, Weiterbildung eben für die Finanzbranche, für Vermittlerinnen und Vermittler, für Banken, für Pools, für Versicherungen. Und haben jetzt in den letzten Jahren auch eine der größten Weiterbildungsplattformen aufgebaut, jetzt mit über 40.000 Vermittlerinnen und Vermittlern, die bei uns die regelmäßige Weiterbildung nach IDD oder nach 34C Gewerbeordnung, das trifft ja die Makler und die Wohnimmobilienverwalter, die das bei uns machen.
Wenn man jetzt momentan so an Weiterbildung denkt, Und jetzt in der heutigen Zeit ist natürlich alles online basiert. Also ich denke, wenn ich an Weiterbildung denke, an irgendwelche Videokurse, an irgendwelche Online-Plattformen, wo alles drüber läuft. Und so ist es ja auch bei euch zu einem ganz, ganz großen Teil. Aber wenn wir jetzt mal diese 34 Jahre zurückgehen und ihr da bei dir im Studentenbude auf diesem Sofa saßt, da war es ja jetzt noch nicht so weit her mit diesem Internet. Da wusste man ja noch gar nicht, ob sich dieses Internet auch irgendwann mal durchsetzen wird, beziehungsweise hat man damals noch sein 65K-Modem irgendwo angeschlossen und es hat
ja, noch
man konnte
mal,
zeitgleich nicht
noch
telefonieren.
Das war die Zeit, wo mein erster Rechner 1 Megabyte Arbeitsspeicher hatte und den habe ich für 100 Mark den auf 2 Megabyte aufgerüstet. Also Modem kann ich mich, also ich war vielleicht auch nicht erster auf der Party, aber Anfang der 90er.
Stimmt, da war ich schon, soweit war es ja noch gar nicht. Da gab es ja noch das C-Netz. Das war das erste mobile Telefon.
Genau. Genau. Da hatten wir, ich hatte ja gesagt, dass ich in Cottbus war. Da hatten wir von der Bank aus ein Audi 80 damals und dann war der halbe Kofferraum voll mit diesem C-Netz-Modul. Also sie dachten, damit tun sie uns was Gutes, aber natürlich gab es in Cottbus kein C-Netz, ja. Also insofern.
Ja. Aber hast du enorm Kosten gespart, weil damals hat die Minute noch 1,99 Mark gekostet. Oder so.
Ja, Wahnsinn.
Nee, aber jetzt erzähl nochmal, ihr sitzt da auf deiner Couch und überlegt euch, Mensch, das Wissen, was wir jetzt hier in der Ausbildung gelernt haben, das müssen wir doch irgendwie weitergeben, weil es ist ja schon enorm wichtig, dieses Finanzwissen zu haben. Wie ging's denn da weiter? Also was habt ihr gemacht? Habt ihr dann habt die Schreibmaschine ausgepackt und irgendwelche Sachen getippt? Oder wie lief das dann ab?
Ja, wir sind an die Banken, an Sparkassenakademie, Genossenschaftsakademie rangegangen, die da ja auch in den neuen Ländern dann ihre Strukturen aufgebaut haben und haben uns da erstmal als Dozenten verdingt. Und in den 90ern haben wir hier wahnsinnig viel auch selber noch an Seminaren und Trainings gemacht. Haben dann auch angefangen, so Arbeitsamt geförderte Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zu machen, haben dann zum Bankkaufmann hier ausgebildet und auch zum Versicherungskaufmann, wie es ja damals noch hieß, und haben dann eben berufsbegleitend auch das Thema so Fachberater für Finanzdienstleistung, Fachwirt für Finanzberatung, der kam dann Mitte, Ende der 90er raus, haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich genau die berufsbegleitende Qualifikation, die wir für richtig halten, weil das eben nicht entweder nur Bankwissen oder nur Versicherungswissen ist, sondern schon eine Kombination aus Bank, Versicherung und Immobilien. Know-how hat. Und wenn eine Sache neu auf den Markt kommt, dann hast du ja die Chance als Anbieter dort auch dir deine Marktanteile zu sichern. Wenn das alles schon seit 10, 20 Jahren festgefahren ist, ist das natürlich schwierig. Und deswegen hatten wir das als Chance gesehen und uns darauf dann eben auch berufsbegleitenden Bereich dann fokussiert. Und ja, dann wurde das halt immer mehr und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir dann eben zu diesem Finanzplan damals kamen, zu dem Pool. Aber dann war klar, okay, das ist so unser Schritt. Wir waren da bis dahin sehr stark in Berlin und in neuen Ländern unterwegs. Das ist dann der Schritt sozusagen in die Bundesebene. Und auch da gab es natürlich gar keine Online-Angebote. Das heißt dann eben viel Reisen und dort in den größeren Städten dann eben die Angebote starten. Und online kam dann ein bisschen später.
Also erstmal das Ganze dann physisch vor Ort als Trainer, als Dozenten für die, um dann diejenigen, die dabei waren, fit zu machen, damit sie dann im Anschluss die IHK-Prüfung gut absolvieren.
Ganz genau. Ganz genau. Also wir haben nie diese Chakra-Trainings oder ähnliches gemacht. Wir waren immer mehr auf der reinen Fachebene unterwegs. Genau.
Und jetzt seid ihr 35 Leute, hast du gerade erwähnt gehabt. Macht ihr so etwas auch noch physisch oder ist jetzt mittlerweile alles nur noch voll digital online verfügbar?
Nein, also es gibt natürlich noch einen physischen Anteil, wenn man so will. Ich halte es auch für wichtig, wenn es wirklich darum geht, dass man sich kennenlernt und sich austauscht, da ist das sicherlich gut und viele Kunden wünschen das auch vielleicht zum Start mal ein physisches Treffen, dann das Training, die Weiterbildung online und vielleicht in der Mitte oder am Ende nochmal, dann auch sich wirklich zu treffen. Aber es hat schon abgenommen. Also da hat natürlich Corona jetzt viel verändert auch, ja, so dass jetzt ganz viel eben auch dann aus der Konserve kommt. Mhm. Das ist natürlich so, dass auch da, wenn man dann Know-how haben möchte, dann muss es auch genau zu der Zeit zur Verfügung stehen. Mhm. Genauso, du hast von nach Netflix gefragt. Das ist ja früher beim analogen Fernsehen, ja, da musste man ja um 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen und dann ging's los. Und wenn du zu spät kamst, kamst du halt zu spät.
Ja.
Und da hat sich natürlich unser aller Verhalten total verändert. Und insofern ist es wichtig, dann eben genau dann das Angebot anbieten zu können, wenn die Kundinnen und Kunden das nutzen möchten.
Also Wissen und Qualifizierung on demand sozusagen.
Ganz genau.
Also genau. Ihr seid ja quasi dann das Netflix der Weiterbildung.
Ja, wir haben aber, sagen wir mal, nur Kurzepisoden. Ja? Also wir achten drauf, dass wir so Informationshäppchen oder Nuggets, nennt man das dann ja auch, liefern. Mhm. Und nicht so 1-2 Stunden Trainings oder Web-Based Trainings, die dann ja sowieso keiner macht. Ja, also wenn ich da schon sehe, 1 Stunde 58 Minuten, da würde ich gar nicht auf Start drücken. Mhm. Ja, das heißt, wir haben immer so 5 bis 15 oder 20 Minuten Häppchen zu den jeweiligen Themen. Genau, und dann kann man sich überlegen, wenn ich jetzt einen Kundentermin habe, dann muss ich mich vielleicht nochmal auf das Thema X oder Y vorbereiten, kann mir das bei uns auf der Plattform anschauen, bekomme dafür dann natürlich auch gleich IDD-Zeiten oder eben Zeiten für Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter und kann dann beides miteinander kombinieren. Das ist natürlich so, wenn aus meinem Weiterbilderherz, ja, das ist genau das, wofür wir die Plattform haben. Mhm. Aber natürlich am Jahresende geht es jetzt auch gerade wieder hoch mit der Nutzung. Also viele nutzen das jetzt auch noch, um ihre 15 Stunden dann entsprechend aufzufüllen.
Die Pflichtzeiten, die jeder als Weiterbildung machen
genau.
muss.
Ja. Genau. Da geht's jetzt, haben wir die letzten Jahre schon erlebt. Wir haben so normalerweise 3.000 bis 5.000 Web-Based Trainings, die bei uns am Tag über die Plattform laufen. Mhm. Und das steigt dann immer dramatisch jetzt an. Und wir hatten im letzten Jahr dann am 30.12. 27.000 WBTs, die an einem Tag abgerufen wurden. Und das geht dann wirklich bis 31.12.23.59 Uhr. Also in der letzten Stunde vom Jahreswechsel sind noch über 100 Leute bei uns auf der Plattform und machen da ihre Weiterbildungszeiten.
Ja, weil es also eben verpflichtend ist.
Genau. Ja. Und dann ist eben wirklich um 0 Uhr fällt das Fallbeil sozusagen und alles, was danach ist, zählt dann eben fürs nächste Jahr. Mhm. Und insofern haben wir am Jahresende immer jetzt über die Feiertage immer einen großen Ansturm nochmal.
Das heißt, der Server, den ihr habt, der wird nicht ausreichen. Ihr dockt noch bei ein paar mehreren Servern zusätzlich mit an.
Ja, das ist natürlich der Vorteil von der Cloud, dass man dort dann sozusagen on demand das mit dazu nehmen kann. Aber wir haben ja schon Erfahrungswerte aus den Vorjahren und machen auch Lasttests zwischendurch. Also wir sind vorbereitet.
Okay, ihr seid stabil sozusagen.
Wir sind stabil. Also
stabil.
Toi, toi, toi. Ich klopfe mal auf Holz hier.
Ja, werden wir dann sehen. Aber es wird klappen. Wenn es die letzten Jahre auch geklappt hat, warum denn dann? Auch in diesem Jahr nicht. Und da kann man ja allen unseren Vermittlerinnen und Vermittlerkolleginnen und Kollegen ja schon mal sagen, diese 15 Stunden Weiterbildung sind, aber ich glaube, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast oder sogar noch länger drüber diskutieren, ob 15 Stunden überhaupt ausreichend sind in unserer Branche oder ob es deutlich zu wenig sind. Ich tendiere eher für Zweiteres. Und dass man da wirklich zum Ende des Jahres nochmal es nicht hinbekommen hat, nur diese 15 Mindestpflichtstunden irgendwie zu absolvieren, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
Ja, wobei ich kriege aber auch mit, dass einige unterwegs sind und sich weiterbilden, aber dann eben entweder das Zertifikat nicht abfordern oder das verbaseln oder denken, Mist, hätte ich doch damals irgendwie das verlangt und dann eben am Ende nochmal die Formalien auch erfüllen. Aber ich gebe dir recht, 15 Stunden sind natürlich schaffbar und wer wirklich für seine Kunden immer auf dem aktuellen Stand sein möchte, das ist eine Minimumanforderung. Man muss aber auch eben gucken, damals, als es eingeführt wurde, war ja große Diskussion, ja, das ist viel zu viel und jetzt auch noch mal das und das können wir uns gar nicht leisten und so weiter. Und diese Diskussion haben wir ja so nicht mehr. Ja, das wahrscheinlich im stillen Kämmerlein denkt der ein oder andere das sicherlich noch vor sich hin, aber grundsätzlich ist es anerkannt, dass die regelmäßige Weiterbildung dazugehört. Und wenn ich mir so angucke, wie auch die Professionalität dann eben in den letzten 10, 15 Jahren doch drastisch auch nach oben gegangen ist, ist das ein guter und wichtiger Baustein dafür.
Absolut. Ich habe jetzt hier auf der nächsten Frage, auf der nächsten Seite noch eine Frage stehen. Und das passt wirklich sehr, sehr gut dazu, weil wenn ich nämlich jetzt heute dein jüngeres Ich, wenn es dich fragen würde, was dich an deinem heutigen Beruf, an unserer Branche so besonders fasziniert, was wäre das? Was würdest du deinem jüngeren Ich antworten?
Also erstmal vom Beruf her finde ich das super spannend, dass immer was Neues passiert. Das nervt zwar auch manchmal, aber ich merke, ich bin eine ziemliche Pfeife, was so regelmäßige Tätigkeiten angeht. Das wäre mein Tod ist jetzt übertrieben, aber das würde mich nicht glücklich machen, da bin ich überhaupt nicht gut drin. Und insofern, wenn regelmäßig neue Sachen passieren, das finde ich sehr spannend. Und das ist natürlich, sagen wir mal, die DNA der Branche in den letzten Jahren. Ne? Diese Veränderungen, die über Regulierung kommen, die Änderungen, die über die Digitalisierung kommen, die jetzt auch über KI kommen werden. Es passiert immer was und das zu begleiten und vielleicht jetzt über die Tätigkeit im AfW auch irgendwo noch ein wenig auch beeinflussen zu können, das ist super spannend, da auch mal bei der Politik etwas hinter die Kulissen gucken zu können. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber es ist natürlich persönlich mal ganz spannend, dort hinter die Kulissen gucken zu können. Also das weiß ich nicht, wie es dann bei meinen Kindern ist, ob die dann auch so ähnlich ticken, aber Dynamik ist sicherlich spannend und dann merke ich einfach, dass es einfach auch wahnsinnig viele total nette Kollegen gibt, ja, mit denen ich mich gern treffe und für die es dann auch lohnt, sich eben auch politisch einzusetzen, dass die Branche weiter existieren kann, ja, dass die Unabhängigkeit weiter existieren kann, dass wir auch weiterhin die Wahlmöglichkeit haben, wie ich mich vergüten lasse. Ja, das ist ja das, was wir als AfW auch versuchen zu erreichen, dass jetzt nicht was die Provisionsberatung oder Cottage verboten wird, sondern dass jeder für sich entscheiden kann, welches Vergütungsmodell passt zu mir, passt zu meinen Kunden. Und wir wollen auch gar keine Schwarz-Weiß-Malerei machen, sondern die Wahlmöglichkeit erhalten und dass auch die Unabhängigkeit weiter bestehen bleiben kann.
Jetzt hast du gerade wunderbar die Brücke geschlagen, wo ich jetzt nach der nächsten Frage gesucht hätte, die ich damit noch irgendwie verknüpfen kann, eben mit deiner Vorstandschaft im AfW. Vielleicht kannst du noch mal so ganz kurz in ein paar Sätzen erklären, was denn der AfW macht und eventuell auch, was er eben für die Mitglieder tut und warum es so wichtig ist und warum du dich da ehrenamtlich so stark einsetzt.
Ja, also der AfW setzt sich ein für die unabhängigen Finanzberaterinnen, Finanzberater. Das heißt, wir sind letztlich die politische Interessenvertretung. Fast alle unsere Mitglieder sind Versicherungsmaklerinnen oder Versicherungsmakler. Und da muss ich ja keinem erzählen, was politisch in den letzten Jahren los war, welche Gesetze über das Land kamen. Und dort reden wir mit den Abgeordneten, wir sind in den Ministerien und versuchen eben genau das zu erreichen, was ich eben geschildert habe, nämlich dass Maklerinnen und Makler ihren Job machen können weiterhin, so wie sie mal angetreten sind, ne? Nämlich im Lager des Kunden zu sein und sich frei entscheiden zu können, wie sie denn dann von den Kunden oder wie sie honoriert werden. Und das ist unsere Schwerpunkttätigkeit, eben die politische Interessenvertretung in Berlin, jetzt aber auch verstärkt in Brüssel, weil ja ganz viele Richtlinien letztlich aus Brüssel kommen. Und insofern, wenn man da gleich ansetzt, hat man vielleicht dann auch mehr Möglichkeiten, das Ganze noch zu beeinflussen. Und wir werden eben oft von Abgeordneten gefragt, wie viele Leute vertretet ihr denn? Weil natürlich für Abgeordnete ist das so ein bisschen die Währung, ne? Also über wie viel
potenzielle Wähler,
Potenzielle Wähler, genau. Ja. Kann ich dann auch über den Verband erreichen? Und da ist es eben wichtig, dass, dass möglichst viele eben Mitglied in einem Verband, natürlich sehr, sehr gerne im AfW, werden, dass wir dort einfach ein höheres Gewicht haben. Und parallel dazu, und so haben wir uns kennengelernt, ist ja nicht ganz richtig, aber zumindest unsere Zusammenarbeit intensiviert, haben wir eben auch gespiegelt bekommen, so dass diese klassische Verbandsarbeit, die sich eben sehr stark mit der Regulatorik beschäftigt, eben gerade auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen gar nicht so richtig interessant ist, weil die noch ganz andere Fragen, ganz andere Themen auf der Uhr haben. Hm. Und deswegen haben wir vor 2,5 Jahren die Community der 34er gegründet und da bist du auch eins der Gesichter für diese Kampagne, ja. Und beschäftigen uns da eben mit Themen, die jetzt nicht klassische Verbandsarbeit sind, sondern eben gerade die jüngeren Kollegen beschäftigen. Das heißt Digitalisierung, ja, das heißt Aufbau des Unternehmens, das heißt Strategie und das ist auch super spannend, die ganzen Themen, die wir dort dann behandeln können. Und insofern sind wir dort eine Gemeinschaft der unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler beim AfW.
Und deswegen seid ihr auch als Verband natürlich auch bei Zukunft für Finanzberatung mit dabei, neben noch ein paar anderen Verbänden natürlich und unterstützt das Ganze, wo ich jetzt auch nochmal ganz großes Dankeschön sagen kann, weil dieses gemeinschaftliche an einem also an einem Strang ziehen und auch gemeinschaftlich nach außen auftreten und dann natürlich, da hat unser Verein jetzt nichts mit zu tun, aber da seid ihr ganz stark drin, eben auch auf der politischen Ebene, eben für unseren Berufsstand dastehen und den Politikerinnen und Politikern einfach mal zeigen, wie es denn wirklich ist und nicht, wie es ist, was möglicherweise so vom Glauben oder Hörensagen her stattfindet. Mhm. Aber gibt's da, also wenn du jetzt auch ganz viel eben mit denen aus den Ministerien und so weiter sprichst, wie ist denn da diese Grundeinstellung zu unserem Berufsstand? Ist das bei der Politik wirklich so schlimm, alles Gauner und Verbrecher? Oder wissen die schon, wie es in der Realität tatsächlich ist?
Also jetzt bin ich kein Jurist, aber jetzt muss ich antworten, es kommt drauf an, nämlich mit wem du da genau redest.
Ja.
Und das Problem ist natürlich, dass unsere Branche ein grundsätzliches Image hat. Das muss ich hier mir auch keinem vertreten, was da mal Optimierungschancen hat. Und da gibt's eben Parteien, dort trifft man eben auf, sagen wir erstmal, reserviertes Verhalten, wenn nicht dann eben auch auf Vorurteile. Und es gibt Parteien, die sind dem Thema wesentlich offener eingestellt und haben auch dann mehr Fachkenntnisse, weil sie die Branche dann genauer kennen. Also das geht von eben wirklich jemandem, der aus der Branche kommt. Dann kann man natürlich gleich auch ein bisschen in medias res gehen. Und das geht aber auch die Abgeordneten, die sagen, ja, mein Makler von der Allianz, das kenne ich schon. Mhm. Und da weiß man, okay, dann fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an, ne, und versuchen mal da das alles zu erklären. Und es gibt einfach natürlich auch im politischen Betrieb gibt es Leute, die, sagen wir mal, dogmatisch auch unterwegs sind. Und da ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, weil die irgendwie ihre Glaubenssätze haben und dann müssen alle Vermittlerinnen und Vermittler irgendwie, sind nur geldorientiert und verkloppen nur irgendwelche Produkte und sind danach nie wieder für ihre Kunden da, weil das für sie dann eben die Welt auch klarer macht, ja, wie sie dann eben politische Entscheidungen zu treffen haben. Muss aber zugutehalten, es gibt dann auch immer wieder auch Leute, die offen sind und die, mit denen man dann auch diskutieren kann. Dann hat man am Ende natürlich nicht dieselbe Meinung, aber man hat so das Gefühl, okay, da gab es wirklich einen Austausch, ja, und nicht nur ein Zementieren von irgendwelchen Vorurteilen oder Einstellungen unserer Branche gegenüber. Und insofern, ja, hängt sehr stark von der politischen Partei ab, mit der man da unterwegs ist.
Okay. Dieses Thema müssen wir unbedingt noch mal vertiefen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Aber wenn ich auf die Uhr gucke und jetzt müssen hier das Freundebuch, müssen wir wirklich weitermachen, weil mein Magen brummelt schon so ein bisschen. Curry 36 ja, ruft. Aber lass uns trotzdem noch mal die beiden letzten Fragen, die immer hier auf der letzten Seite des jeweiligen Freundebucheintrages stehen. Lass uns da nochmal drauf hinkommen, weil ich diese Fragen unheimlich spannend finde und die Antworten natürlich umso spannender. Nenne mir doch bitte mal drei Personen. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob diese Personen leben, ob sie bereits tot sind oder auch, ob es nur fiktive Personen sind, mit denen du gerne mal, neben mir natürlich, mal zu Curry 36 zum Essen gehen würdest.
Gott. Also da muss ich, da werde ich jetzt persönlich, ich würde einfach gerne nochmal mit meinen Eltern essen gehen. Die sind beide vor knapp 20 Jahren verstorben. Und insofern ist ja wahnsinnig viel passiert. Ja, meine Frau nicht kennengelernt, meine Kinder nicht kennengelernt. Und mit denen würde ich die letzten 20 Jahre gern Revue passieren lassen. Und auch nochmal jetzt hier selber aus der Rolle eines Vaters, ja, mal mit meinen Eltern reden, wie sie das damals gesehen haben und wie sie mit, ich habe zwei Brüder, zwei ältere Brüder, insofern das war auch nicht richtig ruhig dann bei uns zu Hause. Und insofern, das würde ich super gern machen, dann mit meiner Frau zusammen so eine, das wären dann die drei Personen, mit denen ich gerne, nicht unbedingt jetzt in dem Zusammenhang zu Curry 36.
Ja, das müsste nicht sein.
Laden, ja. Ja. Aber das fände ich super spannend.
Okay, vielen Dank. Und die letzte Frage. Stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest für einen Tag lang mit dieser Zeitmaschine entweder in Zukunft oder in die Vergangenheit und auch egal wohin auf der Welt reisen. Mhm. Wohin und in welches Jahrhundert, Jahrzehnt, welches Jahr würdest du reisen?
Also Zukunft gar nicht, weil das interessiert mich insofern nicht, weil dann würde ich ja wissen, wie das Ganze ausgeht und entweder es geht gut oder schlecht aus und nö. Also wenn, dann eher in Richtung Vergangenheit. Darf ich was ändern oder bin ich nur Zuschauer?
Ja, du bist ja nur Zuschauer. Also dieses Butterfly-Effekt mäßig, das würde nicht funktionieren, ne? Ja.
Okay. Ja, also dann glaube ich, würde ich so ins alte Rom, das finde ich irgendwie total spannend.
Obwohl du kein Latein gemocht hast in der Schule.
Ja, ich will mal gucken, ob die wirklich so gesprochen haben. vielleicht war es ja auf der Straße ganz anders. Ja. Aber also wenn ich da jetzt so bin und man so in Rom und da guckst du so 3 Meter nach unten, wo das ehemalige Niveau war und dann hast du diese Gebäude, das finde ich total faszinierend, wie weit die früher waren und da würde ich gerne mal Mäuschen sein, wie die damals gelebt haben. Das finde ich total spannend.
Okay. Ja, und da mal gucken, wie die es hingekriegt haben mit den Aquädukten, dass da über Tausende von Kilometern das Wasser auch wirklich geflossen ist und so.
Ja, das ist irre. Und ich würde auch gerne nochmal nach Pompeji, da kannst du ja, das ist ja so eine kleine Zeitkapsel, ne, wie das damals war. Genau, wie haben die das gemacht, dass diese Aquädukte dann über Kilometer irgendwie 2 Grad Neigung das Wasser transportieren, ohne Computer, ohne Taschenrechner, ohne alles. Wow. Ja. Also das muss tolle Zeit gewesen sein, wenn man auf der richtigen Seite der Gesellschaft stand.
Das stimmt. Deswegen heiße ich ja Patrick, wie die Patrizier, die standen auf der richtigen Seite.
Okay, dann kommst du einfach mit.
Komm mit. Okay. Sehr schön. Frank, aber jetzt wissen wir beiden, wo wir jetzt hingehen. Und ich mache das Buch zu und sage einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich heute hier empfangen hast, dass du mich in das Freundebuch eingetragen hast und dass du Einblicke gegeben hast, sowohl als Vorstand des AFW und natürlich auch als Geschäftsführer von Going Public. Herzlichen und lieben Dank für deinen Freundebucheintrag.
Ja, schön, dass du da warst, lieber Patrick. Und jetzt gehen wir schön was essen.
Genau. Freue ich mich drauf. Extra scharf.